Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist soweit, der letzte Grand Slam des Jahres steht an, die US Open Qualifikation läuft und währenddessen gab es auch schon die Auslosung. Das bedeutet, es gibt ein paar Matches bei Damen und Herren, wo wir das genaue Matchup noch nicht kennen. Das werden wir dann erfahren, wenn die Qualifikation abgeschlossen ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir sind am Donnerstagabend, also ziemlich kurz nach der Auslosung, frische erste Eindrücke sozusagen. Und das machen wir einerseits mit Tobi. Hallo Tobi.
Hi Daniel.
Und auch schon traditionell mit dabei ist natürlich Christian Schwelli von den Sandplatzgöttern. Hallo.
Hallo ihr beiden.
Ja Tobi, und für mich ist es in diesem Jahr die Premiere. Man glaubt es kaum, ich war bei den ersten drei Grand Slam Vorschau-Sendungen nicht dabei. Von daher würde ich mal sagen, Tobi, ganz vertrauensvoll, lege ich das, glaube ich, am besten heute wieder so ein bisschen in deine Hand, würde ich sagen.
Meinst du, das ist eine gute Idee?
Ich glaube schon.
Dass du wieder reinkommst. Das war mir gar nicht so bewusst, aber du sagtest es gerade eben, als wir uns zusammengeschaltet haben, dann bin ich erschrocken, denn auf der einen Seite heißt das, nochmal drüber nachdenken, wir stehen schon vorm letzten Grand Slam Turnier des Jahres und wir haben das dreimal ohne dich geschafft. Also insofern wird es höchste Zeit, dass du wieder mit an Bord kommst. Die US Open als Turnier, als letztes großes, ja, als letztes Grand Slam Turnier dieses Jahres stehen vor der Tür. Und ja, meine Güte, was haben wir schon erlebt dieses Jahr? Wir haben bei den Australian Open mit Aryna Sabalenka endlich für sie den ersten Titel gehabt. Wir haben teilweise verrückte French Open erlebt, wo Alcaraz gegen Djokovic im Halbfinale heiß erwartet, das Match plötzlich krampfte, was man so gar nicht erwartet hätte. Und die Tenniswelt sich gefragt hat, was ist das? Wird er daraus lernen? Was hat das für Konsequenzen? Dann haben wir Wimbledon gesehen mit einem sicherlich sehr guten bis teilweise fantastischen Endspiel oder Finals auf beiden Seiten. Vielleicht weit davon entfernt, meiner Meinung nach immer noch als bestes Match aller Zeiten betitelt zu werden, das Finale zwischen Djokovic und Alcaraz dort in Wimbledon. Aber als ob das nicht Ansporn genug gewesen wäre für die beiden, haben sie letzten Sonntag in Cincinnati eine Schlacht hingelegt über nur in Anführungsstrichen drei Sätze, die von vielen jetzt schon als das Match des Jahres bezeichnet wird, wahrscheinlich zu Recht, und die uns mit Sorge oder mit Vorfreude auf die US Open gucken lassen. Schwelli, hast du das Match gesehen und oder meinst du, das war der vorweggenommene Höhepunkt und die US Open können nur abfallen dagegen?
Ich habe das Match gesehen, aber das Ende habe ich tatsächlich erst in der Aufzeichnung mir angesehen. Ich bin irgendwann Mitte des zweiten Satzes müde ins Bett gegangen, weil ich geglaubt habe, dass Herr Alcaraz das nach Hause spielen wird. Und Herr Djokovic ja auch zwischendurch eher den Eindruck machte, als hätte er mehr mit der Hitze zu kämpfen als mit dem Spanier. Ich bin dann eines Besseren belehrt worden und habe mir den Rest dann nochmal am nächsten Tag angeguckt. Und das war tatsächlich schon ein sehr, sehr gutes Match und wahrscheinlich tatsächlich allein so von der Scoreline das Match des Jahres. Und dass die beiden natürlich in so kurzer Zeit zwei so herausragende Matches, die so eng verlaufen, gegeneinander gespielt haben, also meine das Wimbledon-Endspiel und das jetzt, das lässt mich eher für die US Open hoffen. Warum sollte ich da fürchten? Weil die anderen keinen Platz im Endspiel haben oder warum?
Naja, weil es ja vorgezeichnet ist, auf was es hinausläuft.
Ja, aber wenn es auf so ein Match rausläuft, dann kann das von mir aus gerne vorgezeichnet sein. Da habe ich nichts gegen. Also ich finde diese Auseinandersetzung im Moment höchst spannend. Zumal sie ja jetzt in den beiden Matches ja dann auch 1-1 ausgegangen ist und die sich gegenseitig so ein bisschen die Matches aus der Hand gerissen haben. Mhm. Ich finde das sehr interessant im Moment, wie die sich behaken.
Tennis ist sicherlich gesegnet, diese Rivalität jetzt so auf der Pfanne zu haben, auf dem Programm zu haben. Viel wurde ja die letzten Jahre darüber sinniert, was denn passiert, wenn Federer, wenn Nadal, wenn Djokovic. Jetzt kriegen wir dann nochmal ein Kapitel an diese Epoche dran gesetzt und da bin ich bei dir. Man muss dankbar sein dafür und kann sich, glaube ich, darauf freuen. Freuen ist ein ganz gutes Stichwort, Daniel. Worauf freust du dich besonders bei den US Open? Was magst du besonders an den US Open?
Ich finde, dass die US Open ein besonderes Flair haben, wobei ich gar nicht genau weiß, woran ich das festmachen könnte. Ich verbinde irgendwie mit den US Open immer Flutlicht, was eigentlich ja uhrzeittechnisch gar nicht so passt, weil man schaut eher so in den Abend hinein, ne? Bei uns zumindest. Das ist dann immer so tagsüber in New York. Aber irgendwie, vielleicht auch, weil die Stadt so ein bisschen diesen Ruf hat, so Glamour, Dunkelheit, viel los in der Nacht, verbinde ich irgendwie so Center Court Flutlicht mit den US Open.
Ja, wahrscheinlich ist es in Verbindung mit den Bildern, es wird ja fast jeden Tag gezeigt, die Skyline von Manhattan vom Dach des Arthur-Ashe-Stadions gefilmt, dann der Sonnenuntergang und dann ja natürlich, da bin ich bei dir, die Night Sessions und damit das Flutlicht ist sicherlich etwas, was du natürlich auch bei den Australian Open hast, was du inzwischen auch bei Roland Garros hast, was aber wahrscheinlich am stärksten mit diesem Turnier in Verbindung gebracht wird. Geht dir das ähnlich, Schwelli, oder sagst du, naja, Night Session, nur betrunkene Amerikaner, finde ich nicht so toll?
Nee, grundsätzlich mag ich den Flair der US Open auch. Ich mag auch begeisterte Zuschauer, bis sie eben zu betrunken sind und dann vielleicht mal ein bisschen außer Rolle fallen, aber alles gut. Für mich sind die US Open tatsächlich auch immer so ein bisschen Erinnerungen an meine Jugendzeit, weil da immer die Besonderheit war, um die Zeit, wo die US Open laufen, liefen früher bei mir im Verein auch immer die Clubmeisterschaften. Und da hat man dann selbst ein Turnier gespielt, war in so einem Turniergeschehen drin und gleichzeitig lief abends dann auch noch ein großes Turnier im Fernsehen und das hat bei mir damals dazu geführt, dass ich mich da irgendwie besonders mit identifiziert habe und mit Spielern mitgefiebert habe und das so selbst mit auf den Platz genommen habe. Ist lange her, das waren dann noch eher so Spieler wie Nylander und Agassi und so, aber ja, so war das.
Ja, schöne Verbindung. Und das Stichwort tagsüber selber Tennis gespielt und abends dann Tennis gucken, macht auch aus meiner Sicht etwas aus, warum man jetzt hier aus deutscher Sicht oder sagen wir mal aus europäischer Sicht die US Open auch ganz besonders mögen kann. Denn für weite Teile der Hörerschaft ist es ja gar nicht möglich, tagsüber die French Open oder Wimbledon zu verfolgen, weil wir alle entweder zur Schule gehen oder arbeiten müssen, arbeiten wollen, arbeiten dürfen. Und bei den US Open finde ich immer schön, durch die Zeitverschiebung, wenn dort also die ersten Matches losgehen, 11 Uhr ist es hier 17 Uhr. Das heißt, man kann wunderbar so in den Feierabend gehen und dann in den Abend hineingucken. Und je nachdem, wie früh man am nächsten Tag raus muss, ist im Grunde genommen das Abendprogramm gesichert. Und selbst, sagen wir mal, die Night Sessions, die man natürlich, wenn man am nächsten Tag früh raus muss, nur schwerlich verfolgen kann, aber eben diese Night Sessions zum Wochenende hin, zum ersten Wochenende hin und dann eben auch das Thema Halbfinale und Finale, das Finalwochenende, lassen sich sehr gut trotz eben dieser Zeitverschiebung hier verfolgen, wie ich finde, und machen es damit auch vom Fernsehkonsum her würde ich sagen, ein bisschen einfacher als die Australian Open zu verfolgen. Daniel, ich weiß, das ist bei dir auch immer so ein Goodie, wenn wir über die US Open sprechen. Gibt es was, was du an dem Turnier nicht so magst?
Gute Frage, mit der ich vielleicht eine sehr widersprüchliche Antwort zu dem gebe, was ich gerade gesagt habe. Nämlich, mir ist es gleichzeitig auch gerne mal so emotional gesehen ein bisschen zu drüber. Also das, was ihr gerade so als eine kreischende, übertriebene Fangemeinde beschrieben habt, die vielleicht auch schon Bier zu viel getrunken haben. Ja, das finde ich tendenziell manchmal vielleicht auch ein bisschen zu anstrengend. Natürlich, wenn man das eine haben will, muss man vielleicht auch das andere so ein bisschen mitnehmen, weil das nicht weit voneinander entfernt ist. Ich glaube einfach, dass die US Open insgesamt auszeichnet, dass sie höchstwahrscheinlich das emotionalste Turnier sind. Und dass vielleicht darin aber auch so ein bisschen, wenn man es jetzt sagen will, dass das Problem des Ganzen liegt. Also, was ich gerade sagte, wenn du natürlich auf Emotionalität setzt, bist du nicht weit weg davon, dass es auch schnell überdreht wirkt. Das haben wir auch bei einzelnen Tennisspielern zum Beispiel. Ich möchte keine Namen nennen, aber könnt ihr euch sicherlich denken, wen ich so meine.
Schwelli, siehst du ähnlich?
Ja, sehe ich eigentlich komplett deckungsgleich. Also ich kann da sogar auch Namen nennen, eher so aus der Vergangenheit. Das war mir damals gar nicht so bewusst, aber was beispielsweise Jimmy Connors da früher abgezogen hat, im Zusammenspiel mit den Zuschauern, das war eigentlich, wenn ich mir das heute so auf YouTube nochmal angucke und gibt da ja auch Berichte von Gegnern drüber und so weiter, das war echt nicht mehr feierlich und nicht mehr schön. Und sehr, sehr unsportlich eigentlich. Ist damals, glaube ich, auch durch deutsche Presse und deutschen Kommentar und so sehr als totaler Fight und Kampfgeist und so verbrämt worden und stilisiert worden. Aber ja, also das New Yorker Publikum kann, wenn es sich auf die Seite eines Spielers oder einer Spielerin schlägt, auch ganz schön grausam sein.
Total. Also ich glaube, man kann vielleicht mit Fug und Recht behaupten, wenn die Turniere ein Musikstück wären oder eine Musikart, dann ist vielleicht die Australian Open wirklich auch mit den Man at Work und Down Under so von der Stimmung her dann doch ganz gut beschrieben. Und New York US Open ist halt wirklich Heavy Metal und Hard Rock dagegen. Das ist schon laut, das ist schon wild, das ist an der einen oder anderen Ecke manchmal auch ein Stück drüber. Und man muss doch dann manchmal auch fast schon darum bitten, dass jetzt so zwischendrin vielleicht auch mal so eine Rockballade kommt, wieder zum Runterkühlen irgendwie. Und hier in Europa, in Paris und in London, das sind dann eher so Klassikkonzerte. Mir geht es ähnlich, also so begeisternd und faszinierend manchmal dieses wilde Laute ist bei den US Open, was man im Fernsehen so mitkriegt, so ja, so manchmal ein Stück zu exaltiert ist dann das Publikum, wenn dann die Kisscam und sonstiges durchs Publikum fliegt und man das Gefühl hat, die Leute produzieren sich eigentlich eher mehr selber, als dass der Tennissport dort im Mittelpunkt steht. Aber alles in allem, glaube ich, eine schöne Hardrock-Party steht uns bevor. Die, wir haben gerade eben schon das Wort ein paar Mal in den Mund genommen, die ja die meisten von uns dann im Fernsehen verfolgen, wobei Fernsehen ist vielleicht ein sehr altes Wort davon. Wir haben es ja in den letzten Folgen auch schon erwähnt gehabt. Und die dieswöchige Quali ist ja schon auch auf diesem neuen Ding zu sehen, was sich sportdeutschland.tv nennt. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir die Jungs hier und Damen und Mädels hier erwähnen. Ne? Aber wir machen das natürlich immer für euch auch als Service, damit ihr wisst, wo findet das Ganze statt, wie funktioniert das. Wir haben euch neulich erklärt, was es mit dem Streaming und dem Turnierpass auf sich hat. Aber an euch beide mal die Frage, Schwelli, die Quali ist fast rum. Hast du schon Möglichkeiten gehabt, das Ganze auf Sportdeutschland TV mal zu verfolgen? Wie sind so deine ersten Eindrücke?
Ja, habe ich gemacht. Ich muss jetzt als kleinen Disclaimer sagen, die Sandplatzgötter kooperieren auch so ein bisschen mit Sportdeutschland TV. Wir haben auch schon Streaming-Pässe tatsächlich heute letztendlich verlost zum Beispiel. Ich persönlich habe in den letzten Tagen ein paar Mal reingeschaut und auch Eindrücke von anderen mir geholt. Die waren durchaus unterschiedlich, muss ich sagen. Also ich hatte wenig bis keine technischen Probleme. Ein paar andere haben mir davon berichtet. Es waren auch so, ja, so ein Phänomen, dass mir zum Beispiel jemand geschrieben hat, er würde bei jedem Kanalwechsel immer drei Werbungen eingespielt bekommen, was bei mir tatsächlich nicht der Fall ist.
Vielleicht bist du
Ich
VIP.
nee, weiß ich nicht. Also bei mir wird, wenn ich den Kanal wechsle in meiner App auf dem iPhone, tatsächlich immer so ein 10-Sekunden-Clip eingespielt. Auf den könnte ich auch verzichten, aber ich sage mal so, dass damit komme ich auch auf YouTube oder so klar. Also das finde ich noch akzeptabel. Aber wenn das wirklich tatsächlich immer 30 Sekunden bei anderen oder mehr ist, für so einen Kanalwechsel, der ja auch viel Sinn macht oder ein großer Bestandteil davon ist, wenn man so ein Streaming-Paket hat, wo man eben alles gucken kann und viel gleichzeitig läuft, dann fände ich das tatsächlich nicht so prickelnd. Aber man muss mal abwarten, ob das jetzt vielleicht nur erste Kinderkrankheiten sind, die sich vielleicht auch noch abstellen lassen, bis dann wirklich das Hauptfeld beginnt oder ob sich das so durchs Turnier durchzieht.
Daniel, hast du schon was sehen können? Ja, bestimmt. Sehr viel sogar, oder?
Ja, doch. Also ich habe gerade, also den ersten Abend, Dienstagabend, habe ich viel gesehen. Jetzt heute auch wieder ein bisschen was. Das mit der Werbung, also da war ich auch von betroffen. Ich habe immer sehr viel Werbeclips gehabt. Was mich so ein bisschen gestört hat, da bin ich mir aber sogar noch unsicher gewesen, ob nicht eher das Problem vor dem Gerät saß, also in dem Fall ich. Ich hatte immer den Eindruck, dass wenn man ein Match aufruft, also sagen wir jetzt mal ein Qualifikationsmatch von Laura Siegemund, dass dann unten auf der Seite nicht alle Matches vorgeschlagen wurden, die gerade laufen, sondern dass das dann immer nur ausschließlich auch die Damen-Matches waren und man für die Herren dann sich dann wieder neu durchklicken musste. Diese Konferenz habe ich kurz ausprobiert. Hat mir jetzt noch nicht so viel gegeben. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich sie schlecht finde. Habe ich einfach in dem Moment nicht gebraucht. Was mich auch noch ein bisschen gestört hat, aber ich glaube, das sind wirklich so Sachen, weil das hat man oft bei Streaming-Diensten, die neu sind oder die neue Angebote haben oder neue Formate anbieten, dass mir aufgefallen ist, wenn man guckt, was gerade läuft, dann ist nicht immer unbedingt das aufgeführt worden, das Match, das läuft, sondern das nach Zeit angesetzt gewesen ist. Also da wurden dann oft Matches angezeigt live, die aber erst später eigentlich angefangen sind. Und das Match davor zum Beispiel lief noch. Das waren aber so Kleinigkeiten. Also ich finde, da kann man mit leben.
Ja,
Kommentatorentechnisch,
wobei, oh,
ja.
wenn ich da einmal kurz, also ich finde, das ist jetzt keine übermäßige Kritik, aber das ist irgendwie ein Ding, das muss gefixt werden. Also das finde ich ist der große Vorteil, wenn du sagst, alle Plätze, alle Matches und dann kannst du da hin und her surfen. Der Guide, der Programmguide, der muss passen und wer das wirklich fantastisch macht, da kann man sich nur eine Scheibe von abschneiden. Ganz oldschool TV-Sender, der aber auch Streaming beherrscht, ist die BBC. Wenn du über die BBC Wimbledon guckst, da ist ganz sauber, weißt du genau, wenn du über diesen iPlayer der BBC das schaust, weißt du klickst da drauf, da steht dann Badosa gegen Kostyuk und dann kriegst du auch Badosa Kostyuk. Und ich finde, das ist wirklich eine Servicefunktion, die muss passen. Meine Meinung.
Ja, tatsächlich könnten sich, glaube ich, so, also jedenfalls alle Sportstreaming-Dienste, die in Deutschland so angeboten werden, durchweg etwas von der BBC noch abschneiden und da lernen. Also das ist, glaube ich, echt die hohe Schule des Streamings und fast allem noch so ein bisschen Nachholbedarf und alle hinken unterschiedlich weit hinterher.
Aber sorry, Daniel, ich bin dir reingegrätscht, du wolltest noch was Gutes sagen, oder?
Ja, also was mir natürlich gefallen hat, wo kommentatorentechnisch Stimmen, die wir hier aus dem Podcast kennen, beziehungsweise aus anderen Podcasts, Jannik Schneider, Andreas Thies. Ich finde die Mischung eigentlich ganz gut, die man da zusammengestellt hat. Also man hat ja quasi so eine Speerspitze moderatorentechnisch, kommentatorentechnisch hingestellt mit Matthias Stach, Boris Becker. Ist, glaube ich, strategisch sehr klug, dass man ja quasi die Gesichter nimmt von dem Sender, dem man die Rechte in Anführungszeichen abgeworben hat, jetzt bei der neuen Ausschreibung. mit Marcel Meinert natürlich jemanden dabei, ja, der, glaube ich, im Tennis so renommiert ist, was Berichterstattung angeht. Gute Wahl sowieso. Und ja, sich dahinter dann halt ein bisschen breiter aufzustellen, auch mit so einem Blick mal neuen Personen eine Chance zu geben, das finde ich halt auch sehr, sehr interessant. Ich bin auch echt gespannt, wie dann ab nächster Woche die Kommentatoren so einzeln eingesetzt werden. Es soll ja zum Beispiel auch eine Konferenz geben, wo, ohne den Sender zu erwähnen, aber schon gesagt wurde, das soll ein bisschen anders laufen als zum Beispiel bei Sky, sondern dass man da schon mehr so den Blick über alle Matches richten will. Und da bin ich zum Beispiel mal gespannt. Also, weil das klingt natürlich sehr lukrativ als Tennisfan, sich sowas anzugucken. Die soll übrigens auch kostenlos sogar zu sehen sein. Aber das kann natürlich auch gerade in den ersten Tagen sehr schnell sehr viel werden, wenn man da alles abdecken will. Und ich verspreche schon jetzt, ich werde nicht meckern, egal wie es wird. Aber ich bin nämlich selber mal gespannt, wie mir das dann eigentlich gefällt. Weil das ist ja dann ein Format, das kennen wir so gar nicht, wenn es denn so umgesetzt wird.
Ja, definitiv. Aber ich bin da auch voller erstmal Vorschusslorbeeren und positive Erwartungshaltung. Denn ich freue mich drauf, dass der Sender bzw. der Anbieter hier eben auch im Vorfeld schon bekannt gegeben hat, neue Dinge ausprobieren zu wollen und das jetzt auch in die Tat umsetzt. Vielleicht kann Schwelli da gleich noch ein, zwei Sachen dazu sagen, falls er da genaueres weiß. Ich persönlich muss sagen, bin da im Moment total offen für, weil ich normalerweise jemand bin, der inzwischen häufig den Kommentar wegschaltet, beziehungsweise wenn man eben Spuren wählen kann, entweder nur den Stadionsound nimmt oder auch gern mal den englischen Kommentar hört. Aber ich habe beispielsweise, kleiner Einschub, letztes Wochenende das Finale in Cincinnati der Damen auf dem Tennis-Channel gesehen. Und das fand ich auch mutig. Es ist sicherlich nicht jeder mag, aber das war so einen Spaß gemacht. Und zwar bietet Tennis-Channel ein Format an, das nennt sich Watch Party. Du kommst dir vor, als würdest du das Finale gucken, wie in so einer Microsoft Teams-Sitzung oder so einem WebEx-Meeting, also auf dem großen Bildschirm, siehst du das Finale und rechts eingeklinkt war Andrea Petkovic, Julia Görges und Mischa Zverev. Und die haben das Spiel sozusagen zusammen mit dir geguckt und haben sich währenddessen unterhalten, wie wenn du halt mit einem Freund dieses Spiel guckst, so zwischendrin das Match mal kommentiert und dann rund um Tennis die ganze Soße, was es sonst noch gibt. Ja, also nicht immer nur aufs Match bezogen. Es ist sicherlich eine Form, wo du nicht immer 100% auf dem Match drauf bist in der Konzentration. Aber ich fand es wirklich, und deswegen an der Stelle nochmal großes Lob an die drei und auch an Tennis Channel für dieses Format, ich fand das wirklich mal ein interessantes Format und fand es bemerkenswert, dass die drei auch ziemlich, ich will nicht sagen, dass sie vergessen haben, dass sie auf einer öffentlichen Plattform reden. So Profi genug sind sie dann schon. Aber das war wirklich Sofa-Feeling und mir hat das gut gefallen. Schwelli, hast du das auch gesehen und gibt es bei Sportdeutschland TV ähnliche Überlegungen? Weißt du das?
Ich habe es nicht gesehen und von Überlegungen in der Richtung weiß ich jetzt auch nichts. Wie die Aufbereitung, wie das gemacht wird, da bin ich auch nicht so vorinformiert, muss ich sagen. Ich weiß, dass man zumindest, wenn man das Ganze über den Computer, über den Browser laufen lässt, dass es da eine Chat-Funktion gibt auf den einzelnen Kanälen. Cool. Und dass auch die Moderatoren, aber die Kommentatoren der einzelnen Matches dazu angehalten sind, und das haben die auch in den letzten Tagen teilweise schon gemacht, auf die Dinge, die da im Chat angemerkt oder gefragt werden, einzugehen. Das finde ich zumindest vom Ansatz her auch mal eine gute neue Idee. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Für mich ist es halt wichtig, dass, egal ob das jetzt Sportdeutschland ist, sondern allgemein im Streaming-Bereich halt, dass auch die Möglichkeiten des Streamings genutzt werden, wie das gegenüber dem normalen alten Flimmerkisten-Fernsehen hat. Und dass es da eben die Bandbreite gibt, die ihr auch schon erwähnt habt. Also wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen, wie so eine Tennisübertragung aussehen soll in den Details. Und ich finde, Streaming bietet die Möglichkeit, viele Wünsche dazu erfüllen. Viele individuelle Wünsche. Und ob ich das dann mit Kommentar oder ohne oder welches Match und mit Chat und ohne und so weiter, solange ich mir das da nach meinem eigenen Gusto möglichst individuell zusammenstellen kann, bin ich der Sache sehr, sehr aufgeschlossen. Also ich muss auch sagen, im Gegensatz zu vielen Kommentaren, die ich auch auf Facebook bekommen habe, die Streaming fast grundsätzlich ablehnen und meinen, das müsste jetzt aber so immer noch irgendwie auf Taste 1 bis höchstens 7 der Fernbedienung liegen, des analogen TVs und dann los geht's. Ich habe in den letzten Jahren auch bedingt darüber, wie ich das begleite, natürlich nur noch gestreamt und überhaupt nicht mehr im Fernsehen geguckt, die Grand Slam Turniere. Also jetzt schon diverse Jahre lang. Von daher ist es für mich jetzt auch nicht der Kulturschock, wie vielleicht für den einen oder anderen, dass es überhaupt nicht mehr im normalen Fernsehen in Anführungszeichen zu sehen ist. Wobei ich natürlich verstehen kann, dass es für manche Leute angenehm ist, wie es war, gerade für Leute, die nicht so viel gucken, da immer nur mal reinschauen wollen. Und tatsächlich die optimalste Lösung fand ich durchaus diese Hybridlösung, die es über Eurosport gab und ja auch noch bei zwei Grand Slam Turnieren gibt. Nur muss man auch sagen, es wird auch seine Gründe haben, warum es die bei den US Open nicht mehr gibt. Ich vermute, dass dieses Modell schwer refinanzierbar ist einfach.
Ich denke auch. Insofern würde ich sagen, schauen wir im wahrsten Sinne des Wortes mal, was uns da die nächsten, ja nach wie vor muss man fast noch sagen, 2,5 Wochen geboten wird auf sportdeutschland.tv. Und Leute, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, traut euch einfach mal zu streamen. Es tut nicht weh. Sondern ihr könnt euch auf eine Menge Spielerinnen und Spieler bei den US Open freuen, auf eine Menge tolle Matches, auch tolle Erstrunden-Matches. Und deswegen mal so die Überleitung zum rein sportlichen, Daniel. Gibt es eine Spielerin, auf die du dich besonders freust und vielleicht die auch noch in einem tollen Erstrundenmatch irgendwo gefangen ist? Oder beides?
Die Spielerin, auf die ich mich besonders freue. Also ich glaube, da nenne ich keine neuen Namen. Ich freue mich immer auf Petra Kvitová. Klar, jetzt natürlich, ich habe ja gelesen, das ist sogar ihr Durchbruch gewesen, Coco Gauff, da ist man natürlich gespannt jetzt, wie sie nach dem Triumph in New York auftreten wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt bei den Fans in den USA auch nochmal so einen kleinen Schub gegeben hat, dass die jetzt doch auch erwarten automatisch so, die muss jetzt mal mindestens ins Halbfinale kommen. Bin ich halt mal gespannt, weil das ist, glaube ich, jetzt auch wirklich nochmal dann doch eine andere Drucksituation, wobei ich glaube, der Druck für sie war bisher jetzt auch nicht so gering bei den US Open. Ich glaube, wenn ich mir eine Spielerin aussuchen müsste, sie, Venus Williams jetzt nochmal zu nennen, ist mir auch fast ein bisschen zu langweilig, wobei da könnte es natürlich einfach sein, dass wir sie vielleicht zum letzten Mal sehen gegen Paula Badosa, also da werde ich auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben. Ich glaube, das sind so die Spielerinnen. Also gerade natürlich auch Venus gegen Badosa finde ich jetzt auch vom Matchup nicht uninteressant.
Sehr schönes Erstrundenmatch. Aber im Grunde genommen hast du fast schon 2,5 meiner 3 Fragen so aus diesem weiblichen Bereich beantwortet. Deswegen gebe ich das aber von der Thematik her direkt mal an Schwelli weiter. Daniel hat Coco Gauff angesprochen. Natürlich ihre Leistung jetzt auf den US Hardcourts, hat Washington das 500er gewonnen, hat das große Turnier jetzt in Cincinnati gewonnen und eben nicht nur gewonnen, sondern dort auf dem Weg zu ihrem Turniersieg eben auch Iga Świątek geschlagen. Naja, und nun will es die Auslosung böserweise so, obwohl sie an 6 gesetzt ist, dass sie eben dann doch auf Iga Świątek schon relativ, in Anführungsstrichen, relativ früh treffen kann. Sie hat nämlich das Viertel von ihr erwischt. Das heißt, dort könnte es zu einem Kracher-Viertelfinale kommen, könnte, wenn denn nicht vielleicht die Erwartungen sogar zu hoch sind an Coco Gauff und sie unter dem Druck der Öffentlichkeit zusammenbricht, Schwelli. Ist das ein realistisches Szenario oder glaubst du, die ist trotz ihrer neuen Szenarien zugestellt, die wird das Ding nach Hause holen?
Es ist ganz schwierig zu prognostizieren. Also tatsächlich habe ich den Eindruck gehabt in den letzten Jahren, dass sie tendenziell bei den US Open eher nicht ihre besten Leistungen abrufen konnte. Ich war eigentlich, als ich nachgeguckt habe, jetzt nach ihrem letzten Turniersieg, auch überrascht, wie wenig Turniere sie erst gewonnen hat. Also trotz allen Talentes ist das jetzt, glaube ich, der Turniersieg Nummer 4 und 5 gewesen. Und davor waren es auch drei kleinere Veranstaltungen, in Anführungszeichen nur. Ist natürlich auch riesig und gut. Und das Talent ist ja unbestritten. Aber wirklich durchzuziehen und ein ganzes Turnier gut zu spielen, das ist bei ihr bisher trotzdem eher die Ausnahme gewesen als die Regel. Also ein ganzes Turnier so gut durchzuspielen, dass sie am Ende dann auch den Henkelpott hochhält. Natürlich werden jetzt sehr, sehr viele Augen auf sie gerichtet sein in New York und da wird der Druck noch mal höher sein. Aber zumindest hat sie ja jetzt in bei den letzten beiden Turniersiegen, die auch bald in Amerika waren, angedeutet, dass sie so einen Druck standhalten kann. Und das scheint ja auch Gründe zu haben, konkrete Gründe, dass sie ihre Vorhand umgestellt hat, dass sie da nicht mehr so angreifbar ist, wie es vorher war. Das war ja wohl ganz offensichtlich, hat sie auch selbst gesagt, ein offenes Geheimnis auf der Tour, dass man ihr schnell auf die Vor oder schnell ihre Vorhand anspielen musste und dass alle diese Taktik gefahren haben und dass jetzt seit neuesten Gegnerinnen auch etwas hilflos werden, wenn diese Taktik nicht mehr funktioniert. Und Brad Gilbert mit ins Team zu holen, halte ich jetzt auch nicht für den allerschlechtesten Schachzug, eben weil das ein Trainer ist, der gerade im taktischen Bereich, glaube ich, fast jedem weiterhelfen kann.
Absolut, mit allen Wassern gewaschen und insbesondere für uns Alte natürlich wieder ein weiteres schönes ja, Comeback. Das befiehlt er eigentlich von ihm. Immer wieder gut und natürlich auch toll zu sehen, dass er da ja sichtlich eine Verstärkung ihres Trainerteams darstellt. Sie hat jetzt ganze drei Leute bei sich als Coaches in der Box sitzen und ich bin da bei euch, also tolle Entwicklung, aber es kann wirklich in beide Richtungen losgehen. Entweder ist der Druck zu hoch, den sie selber macht, der von außen jetzt auf sie einstrahlen wird, oder sie geht da jetzt inzwischen gefestigter durch und dann wird es zu einem sicherlich tollen Viertelfinale gegen Iga Swiatek kommen. Ja, wenn da nicht jemand anders vorher einen Strich durch die Rechnung macht.
Sie scheidet eine Runde vorher gegen Wozniacki aus.
Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, das könnte durchaus passieren. Die hat es aber auch alles andere als leicht erwischt. Sie hat erst eine Qualifikantin, darf dann aber gleich wahrscheinlich gegen Petra Kvitova ran. Also auch dort wird man mit Spannung beobachten, wie viel und wie gut so ein Comeback funktioniert. Gerade im Damentennis, glaube ich, wir haben es hier schon mehrfach gesagt, ist einfach die Leistungsbreite so immens, dass auch eine Caro Wozniacki sich da nicht besonders, sag ich mal, dass alles andere als ein Home Run wird, in dem Sinne. Wir haben in diesem oberen Viertel noch einen Kracher, wahrscheinlich in der zweiten Runde, auf den ich mich freue. Kracher in dem Sinne, weil da können schon mal die Fetzen fliegen zwischen Jelena Ostapenko und Alize Cornet.
Ja,
Das
bitte,
sieht ganz
bitte
gut aus. Da kriegen wir
lass
ein
dieses
heißes
Match
Runde
stattfinden.
2. Ja.
Ja.
Da könnte man sich so drauf freuen und ansonsten bei so einem Blick auf den Damen-Draw, auf die obere Hälfte, muss man schon, also würde ich sagen, schon erstmal hingehen und sagen, boah, die obere Hälfte, die hat schon echt in sich mit Swiatek, mit Goff, mit Rybakina, dann ja gern genommen Dark Horses wie Ostapenko, eine Victoria Azarenka, die auch immer noch mal gut ist für drei, vier, vielleicht sogar fünf Runden bei den US Open. Sloane Stephens, gern so ein Dark Horse, die immer
Aber
mal so
schwierige erste Runde.
phasenweise, ja genau, phasenweise immer mal wieder für Aufsehen sorgt und dann wieder in der Versenkung verschwindet. Schwierige erste Runde gegen Beatrice Haddad-Maier. Wenn sie es allerdings gewinnt und damit die Gesetzte rausnimmt, ist dann erstmal wieder ein, zwei Runden drin. Wobei dann wartet schon Karolina Muchova, Finalistin jetzt letztes Wochenende in Cincinnati. Also, es ist schon gespickt, die obere Hälfte. Daniel, in der unteren Hälfte gibt's, ich habe mich eigentlich gewundert, dass du sie gar nicht genannt hast, aber Daniel Collins, oder ist sie in der oberen Hälfte? Ich habe sie noch gar nicht gefunden.
Bei Collins hatte ich zumindest überlegt, ob ich das so als, jetzt nicht unbedingt als Popcorn-Match nennen würde, aber sie spielt gegen Linda Fruwirtova.
Ja.
Könnte schon ganz unterhaltsam werden zumindest. Ist übrigens obere Hälfte, falls du sie immer noch
Ah,
suchst.
sorry, ja.
Ja, ich hab jetzt mal entschieden, ich lasse das mal ein Jahr aus. Ich sage sonst immer jedes Jahr, Danielle Collins gewinnt die US Open. Ich mache es jetzt dieses Jahr extra mal nicht, damit sie dann gewinnen kann.
Okay, aber wenn sie sie nicht gewinnt, wer gewinnt denn die US Open bei den Damen?
Ich bin einerseits ein bisschen dazu verleitet zu sagen, es wird Corrie Goff, weil ich mir schon vorstellen kann, dass die sich so ein bisschen in so ein Flow eher spielen kann. Also gerade jetzt auch so mit dem Rückenwind dieser beiden Turniersiege. Ich glaube, dass das bei ihr eher weniger den zusätzlichen Druck ausstrahlt, sondern dass sie da eher was draus zieht. Ich würde sonst alternativ, also wenn ich mich jetzt nicht festlegen müsste auf einen Namen, würde ich sagen, die US Open-Siegerin kommt aber auf jeden Fall aus der oberen Hälfte, wobei das wäre natürlich eine sehr billige Antwort. Also deswegen sage ich einfach mal Goff.
Ach, ich finde sie gar nicht so billig, weil aus der unteren Hälfte ist nach wie vor eine Aryna Sabalenka, eine Jessica Pegula, die Bombe spielt im
Und
Moment,
Jabeur auch.
klar, und Schabeur. Insofern, okay. Also du sagst zumindest mal von oben, obere Hälfte des Damendors und wahrscheinlich wird es Corrie Goff. Schwelli, wen hast du?
Ja, schwierig. Also in den letzten Grand Slam-Turnieren habe ich mich ja, glaube ich, immer sehr darauf versteift, dass das die Dreifaltigkeit Swiatek, Rybakina, Sabalenka, das ist einer von denen machen wird. Also gerade in Wimbledon war es, glaube ich, so. Und vorher habe ich Swiatek genannt bei den French Open aus einfachen Gründen. Tatsächlich glaube ich auch, dass Goff eine Chance hat, dass das Feld meiner Meinung nach wieder ein bisschen offener ist, als es mal war. Also ich glaube, da sind einige in der Spitze näher zusammengerückt. Und Swiatek beispielsweise hat auch ja zwischendurch so ein paar Schwächen gezeigt, würde ich sagen, das ist nicht mehr, die schwebt nicht mehr vor den anderen, sondern da gibt es Augenhöhe. Tatsächlich habe ich keine absolute Top-Favoritin.
Okay.
Ich glaube nicht, dass es so eine totale Außenseiterin werden wird, ganz überraschend. Also keine Andreescu oder sonst jemand, wie es damals war, als sie gewonnen hat, oder gar eine Raducanu. Nee, glaube ich nicht. Eine der bekannten Namen sein, die im Moment auch oben in der Weltrangliste stehen, aber da gibt es mehr als nur ein oder zwei im Moment.
Na, das ist gut. Das haben wir ja vor Wimbledon auch gedacht und dann wurde es Maketa Wondroschowa. Dann schauen wir mal.
Ja.
Dann schauen wir mal, wie das bei den US Open wird. Bin bei euch und ich würde es ihr irgendwie auch gönnen, wünschen. Ich glaube, ich würde es dem Turnier, vielleicht sogar auch den Amerikanern gönnen, dass eine Amerikanerin die US Open gewinnt und allen voran dann eben. Corrie Goff wäre schon cool. Wenn ich tippen müsste, also wenn mir jetzt jemand sagen, du musst jetzt hier 100 € setzen, dann würde ich dann am Ende vielleicht dann doch noch den Safe-Bet nehmen an Swiatek tippen. Aber ich bin da vollkommen bei dir, Schwelli. Der ist eben genau nicht mehr so safe im Sinne von setze 100 und bekomme 104 €, sondern ich würde setzen, weil ich dann vielleicht 115 kriegen würde. Sie gehört sicherlich noch zu den absoluten Top-Favoritinnen, aber eben nicht mehr so eindeutig wie noch vor Jahresfrist. Auf eine deutsche Spielerin würde ich leider nicht setzen. Ich habe lange gesucht, aber ich habe niemanden gefunden, der die US Open gewinnen kann. Schwelli, Du wahrscheinlich auch nicht, aber wie schätzt du überhaupt die Chancen oder was kann man von den deutschen Spielerinnen erwarten?
Ja, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten verkaufen, würde ich sagen.
Präsidialer Sprech.
Ja, ich könnte Dietler von Arnim beerben. Nein, Scherz beiseite. Ich mache mir im Moment tatsächlich so mehr als noch vor einiger Zeit Sorgen ums deutsche Damentennis, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe eine Zeit lang gedacht, da wird viel zu schwarz gesehen. Aber gerade so jetzt, gestern, als Jule Niemeyer in der Qualifikation gescheitert ist, habe ich gedacht, boah, nicht, dass uns da irgendwie eine weitere Generation deutscher Damen abhanden kommt, in irgendeiner Weise wegbricht, wie wir es mit der Generation davor erlebt haben. Also das sind ja alles Einzelsportlerinnen und das hat immer unterschiedliche individuelle Gründe gehabt, warum es da nicht geklappt hat, auch in dieser Generation Bickhoff und so weiter, Beck, was weiß ich. Aber im Moment drängt sich mir da niemand kurzfristig so auf, wieder das zu machen, was Niemeyer im letzten Jahr gemacht hat. Also ich habe eigentlich gedacht, die wäre einen Schritt weiter und würde einen weiteren Schritt nach vorne gehen können oder das zumindest konsolidieren können, weil da waren die Erfolge ja da, auch gerade bei den großen Turnieren, bei den Slams. Ja? Und das ist aber in diesem Jahr vollkommen weg. Erst waren es meinem Gefühl nach immer so sehr knappe und unglückliche Niederlagen und seit einiger Zeit sind es vermehrt einfach nur noch Niederlagen. Und woran das liegt, darüber kann ich nur spekulieren. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall ein deutlicher Rückschritt und der wird sich ja jetzt, wenn die US Open vorbei sind, wo sie viele Punkte zu verteidigen hatte, auch überdeutlich in der Weltrangliste zeigen.
Leider Gottes ja. Und wir haben eben bis zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, so rum heißt es, gerade mal drei deutsche Spielerinnen im Hauptfeld mit Tamara Korpatsch, mit Annalena Friedsam und mit Tatjana Maria. Daniel, du verfolgst die Quali diese Woche durchaus etwas intensiver. Laura Siegemund hat noch ganz gute Chancen, so wie sie sich bisher präsentiert, oder?
Ja, genau. Also klar, ne, man muss immer, wie sagt man so schön, vom Match zu Match gucken. Aber auch jetzt heute wieder gegen Simona Waltert hatte sie, glaube ich, gespielt. Das fand ich doch sehr solide. Ja, jetzt zu sagen, ne, die gehen irgendwie ins Hauptfeld und gewinnen zwei, drei Runden, ist auch natürlich auch alleine deswegen schwierig, weil du musst ja auch gucken, wo du dann so ein bisschen landest. Also es kann ja auch sein, dass du, wenn du es reinschaffst, irgendwie in der unteren Hälfte dann in diesem Matchup landest, wo zwei Qualifikantinnen aufeinandertreffen. Es kann aber halt auch sein, dass du ja gleich gegen eine Coco Gauff irgendwie spielen musst, weil die hat ja auch eine Qualifikantin zugelost bekommen. Ja, sonst Eva Lüss ist ja noch dabei. Da könnte ich es mir auch durchaus vorstellen, dass sie es ins Hauptfeld schafft. Da halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Trotzdem, ja, also auch habe ich gestern Abend noch drüber nachgedacht. Nomanoa Akugur zum Beispiel hatte ja verloren, ihr Quali-Match. Ist man aber irgendwie, finde ich, mit den Augen gerade eher schon bei dieser nächsten Generation. Also da hat Schwelli nämlich total recht. Also so Tamara Korpatsch, Annalena Friedsam. Man kann bei denen jetzt ja gar nicht sagen, dass die durchweg schlecht spielen, weil die stehen regelmäßig in den Top 100. Gerade eine Tamara Korpatsch finde ich eigentlich sehr faszinierend. Die kriegt hier, also ich meine jetzt auch wirklich, was Tennisszene betrifft, eigentlich absolut keine Aufmerksamkeit, keine Berichterstattung irgendwo, aber schafft es
Ja,
immer
das
wieder,
stimmt.
sich in die Top 100 zu schieben. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich eigentlich sehr, sehr bemerkenswert finde und was aus meiner Sicht sogar auch viel zu wenig gewürdigt wird, um das vielleicht auch mal ein bisschen umzudrehen, dass dann da vielleicht noch Luft ist, um es dann noch mal einen Schritt weiter in die Top 50 oder so zu schaffen. Vielleicht. Ist ja aber auch nicht ausgeschlossen, dass das noch passieren kann. Nehmen wir auf Herrenseite einfach mal einen Oscar Otte, der irgendwie von heute auf morgen plötzlich Top 40 stand und eigentlich niemand wusste, woher das jetzt plötzlich kommt. Es liegt vielleicht auch wirklich ein bisschen an der Vermarktung, die auch der DTB betreibt, weil man mit diesem Porsche Talentteam, zumindest geht es mir so, was jetzt auch soziale Netzwerke betrifft, viel mehr Content reingespielt wird über eine Nomano Akogue, über eine Eva Lüss, eine Ella Seidel, als das dann zum Beispiel bei einer Tamara Korpatsch oder einer Annalena Friedsam oder einer Mona Bartel der Fall ist. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen reinspielt, wo man ja die Augen so ein bisschen weglenkt, weil wenn man jetzt parallel zum Beispiel mal zieht, sagen wir mal Dominik Köpfer, der sich über gute Challenger-Ergebnisse dieses Jahr wieder in die Top 100 gespielt hat, ja, den nimmt man schon irgendwie mehr wahr. Aber da ist, glaube ich, auch einfach ja ein unterschiedliches Marketing einfach beim Deutschen Tennisbund, habe ich zumindest den Eindruck. Und das sorgt vielleicht dann auch dafür, dass wir dadurch, dass wir weniger mitkriegen, dann auch sagen, okay, da ist jetzt eine Generation, die läuft eigentlich so komplett unterm Radar. Aber das ist ja letztendlich auch immer das, was wir daraus machen.
Ja, bin ich bei dir. Aber selbst wenn du sie gut vermarktest oder wenn sie sich besser vermarkten, sind sie alle vom Lospech nicht gefeit. Und wenn wir bei den Damen nach den Talenten und nach den großen Storys suchen, dann tun wir es bei den Herren auch. Du hast Dominik Köpfer angesprochen. Der spielt sich durch gute Ergebnisse wieder in die Top 100, kommt direkt wieder ins Hauptfeld rein bei den US Open und bekommt dankenswerterweise direkt die Nummer 1 im Ranking Carlos Alcaraz zugelost. Und so geht's weiter. Wir haben im Moment aktuell 4 Deutsche im Hauptfeld als Starter. Und die hängen alle im obersten Viertel. Dankbarste Aufgabe, wie gesagt, Dominik Köpfer gegen Carlos Alcaraz. Dann Jannik Hanfmann gegen Jannik Sinner. Auch wahnsinnsbombenlos. Wird sich sicherlich freuen, dass er da auf einem größeren Court wird spielen können. Aber es gab schon bessere Auslosungen. Und Daniel Altmaier, der durchaus auch eine sehr gute Saison spielt, hat noch ein los und lösbares erstes Los in der ersten Runde mit Constant Lestienne aus Frankreich und trifft dann aber gegen den 4. Deutschen im Felde, wahrscheinlich gegen Alexander Zverev, der es in der ersten Runde mit Alexander Vukic zu tun bekommt. Also alles in allem auch hier im Worst Case Schwelli. Ein Deutscher in Runde 2, wir lassen die Qualifikanten mal im Moment noch außen vor, ein Deutscher in Runde 2 oder 2 Deutsche in Runde 2, die sich dann gegenseitig oder einer einen eliminiert und wir stehen in Runde 3 mit einem da, oder?
Ja, kann passieren. Ne? Kann passieren. Ne? So, wobei auch andere in alle Richtungen, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Dominik Köpfer Carlos Alcaraz schlagen wird und Jannik Hanfmann hat in den letzten Wochen auch keine überragenden Ergebnisse gehabt und er müsste schon top spielen, um Jannik Sinner irgendwie gefährden zu können. Da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Dann bleibt Altmaier, halte ich auch für, naja, zumindest machbar. Der würde dann wahrscheinlich auf Alexander Zverev treten. Wobei Vukic darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ne? Der ist so 50 in der Welt und hat zuletzt Coric und Korda geschlagen.
Oi, okay.
Also es gibt einfache erste Runden auf Hartplatz, würde ich mal so sagen. Irgendein in Anführungszeichen Sandplatzspieler, der um die 100 spielt oder so, hätte Zverev da vielleicht auch lieber gehabt. Also da muss er ein bisschen aufpassen. Normalerweise muss das natürlich klappen. Ja, und da bin ich ganz bei dir. Es würde mich wundern, wenn jemand anderes als Alexander Zverev in Runde 3 steht von den DTB-Profis, von den männlichen.
Ja, also so richtig rosig sieht es nicht aus, denn wenn man mal rein von der Papierform her geht, bekommt das dann in Runde 3, also Alexander Zverev in Runde 3, mit einem, kann man inzwischen fast sagen, seiner Lieblingsgegner zu tun, mit Grigor Dimitrov, den er dann doch schon ganz gerne mal schlägt. Aber dann würde in Runde 4 Jannik Sinner auf ihn warten. Da ist zwar beides möglich, aber je nachdem, welche Hälfte des Draws zuerst spielt, findet die Runde 4 für diese Spiele am Sonntag statt. Das heißt, wenn es ganz blöd läuft, ist halt wieder kein deutscher Spieler und keine deutsche Spielerin in der zweiten Woche des Grand Slams dabei. Ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber es gab schon ermutigendere Auslosungen für den deutschen Tennisbund Schwelli, oder?
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, ich schätze Zverev auf Hartplatz bei den US Open deutlich stärker ein als auf Rasen beispielsweise.
Ja.
Irgendwie hat mir da seine Einstellung in diesem Jahr auch nicht so ganz gefallen, beziehungsweise ich war ein bisschen verwundert, wie er da so rangegangen ist. Aber gut, wie gesagt, ich glaube grundsätzlich ist er auf Hartplatz und auf den Hartplätzen in New York besser. Nur Sinner in Runde 4 und dann im Viertelfinale vielleicht Alcaraz, wenn das Erstere gut gehen sollte, ist natürlich ein Brett. Ne? Also da kann es schon, auch wenn er gut drauf ist, passieren, dass in Runde 4 oder aber erst recht im Viertelfinale dann Endstation ist. Gar keine Frage. Also da muss jetzt nicht besonders viel schief laufen und ganz viele Doppelfehler kommen und sonst was. Also die Form ist ja durchaus im Anstieg und er hat sich ja zuletzt gegen Djokovic, fand ich, auch nicht so schlecht verkauft. Alles gar keine Frage. Aber ich würde jetzt auch niemals sagen, dass Zverev in diesem Feld irgendwie ein Mitfavorit auf den Titel ist.
Beileibe nicht, beileibe nicht. Wobei, Daniel, du warst in den letzten Wochen so viel unterwegs. Auf der einen Seite kann man sagen, an der Tennisbasis, dann auf unterschiedlichen Levels vom Tennisgeschehen. Wenn Alexander Zverev Jannik Sinner schlägt, anschließend Carlos Alcaraz, im Halbfinale Daniel Medvedev und im Finale Novak Djokovic, dann hat er den Grand Slam-Sieg wirklich verdient, das muss man sagen. Würde dann nach deinen Erfahrungen der letzten Wochen, sowohl medial als auch auf den Tennisplätzen, eine zweite Boris Becker-Mania hier ausbrechen in Deutschland? Oder ist es vollkommen egal, wen er schlägt? Es wird sich nichts ändern.
Vielleicht jetzt nicht unbedingt nichts ändern, aber wir haben das schon mal drüber gesprochen. Also was diese absolute Begeisterung angeht, das gibt es, glaube ich, nur einmal. Heute vielleicht auch einfach noch weniger, weil auch Gesellschaft sich verändert hat, natürlich. Es würde, glaube ich, schon was auslösen. Also ich glaube, er würde sportlich noch mal mehr im Fokus stehen. Das glaube ich schon. Wobei das, glaube ich, aber dann auch nur wirklich temporär bei den Grand Slams der Fall wäre. Also die Frage ist denn natürlich auch so, Sport, ne, geht nun mal immer mehr ins Pay-TV. Ich persönlich finde es ja auch nicht schlimm. Gäbe es dann vielleicht sowas mal wieder wie Sublizenzen bei größeren Turnieren? Also dass dann selbst bei Wimbledon Sky sagt, ach komm, wir geben irgendwie einem deutschen Sender mal was dafür, also ein deutscher Sender gibt Sky was dafür, umgekehrt. Und Sky sagt dann, dafür dürft ihr aber die Zverev-Matches schauen. So was Ähnliches gibt es ja zum Beispiel in Österreich. Also in Österreich ist es ja so, dass die Team-Matches, glaube ich, bei ganz vielen Turnieren bei Servus TV laufen und nicht nur hinter einer Bezahlschranke. Das gibt es hier halt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sowas sich irgendwie verändern würde, aber dass wir jetzt nochmal richtig eine große Euphorie hätten und, weiß ich nicht, jede Woche bei Gala, Bunte etc. Zverev Thema wäre, wobei so selten ist er da ja gar nicht
Ist das
Thema.
doch, oder?
Das ja, stimmt auch wieder. Ja, es war ein schlechtes Beispiel. Ich ziehe das zurück und sag nein. So.
Wobei, also erstens mal fand ich das ganz bemerkenswert, gerade eben wie du doch jemand, der aus dem hohen Norden kommt, wie du Servus TV sagst, das war gar nicht schlecht, ja.
Ja, das ist der, ich habe mit den, man könnte sagen, richtigen beziehungsweise vielleicht falschen Leuten zu tun.
Ja, ich habe das gerade eben ein bisschen rausgehört. Also wenn ihr es nochmal hören wollt, drückt mal auf 30 Sekunden zurück, da könnt ihr Daniel Hofmann Servus TV sprechen hören. Aber dieses Thema Schauen und in tiefster Nacht aufstehen, das kann man ja dann durchaus und muss man ja bei den US Open, wenn man packende Viertelfinale sehen möchte. Ich kann mich erinnern, wie ich vor Jahren das Match, das war ein Viertelfinale, ja, Team, da sind wir wieder bei den Österreichern gegen Nadal gesehen habe, was wirklich durch die ganze Nacht durchging. Also mehr so diesen Eulenmodus gehabt habe. Schwelli, bist du während der US Open, bist du Eule oder bist du mehr so Sundowner-Gucker und dann gehst du dann doch ins Bett?
Ja, das variiert, ne? Das variiert tatsächlich je nach Spielplan und ob mich da ein Match genügend fesselt. Tatsächlich habe ich da durchaus Tage in der ersten Woche, wo ich dann auch irgendwann ins Bett krieche, vielleicht noch mal je nachdem, was so läuft, mir einen Wecker stelle und relativ früh aufstehe. Aber also dieses Nadal-Team-Match habe ich definitiv damals auch live gesehen.
Und nicht bereut, das
Das
war eine tolle
und nicht
Geschichte.
bereut. Nein, das war ein tolles Hartplatz-Match. Hat vielleicht sogar in gewisser Form den US Open-Sieg von Team so ein bisschen vorbereitet, weil ich glaube, dass er da so oder ab da daran geglaubt hat, dass er auf Hartplatz mit jedem mithalten kann und auch ein guter Hartplatzspieler ist.
Ja. Und wenn es denn einen gäbe, dem ich, also jetzt persönliche Meinung, dem ich das wirklich gönnen würde, dass er so Anschluss oben nochmal packt und dann doch nochmal um, ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen Grand Slam, weil wir kommen gleich dazu, wer dieses Turnier gewinnt, aber doch so um die größeren Titel nochmal mitspielen könnte, dann wäre es der Dominic Thiem. Ich fände schon, dass er. Wir haben ein tolles Setup inzwischen beiden Männern. Eine wahnsinnige Unterschiedlichkeit an Spielertypen innerhalb der Top 10, innerhalb der Top 25. Aber ein Dominic Thiem finde ich gerade, ich hatte ihn jetzt vermehrt bei den Sandplatzturnieren dann beobachtet und dann auch mit seinem tollen Lauf in Kitzbühel. Das wäre schon nochmal eine Bereicherung. Allein er trifft in Runde 1 auch gegen einen meiner Lieblingsspieler, Alexander Bublik. Immer großes Tennis, immer große Show. Nicht immer ganz konstant und vor allen Dingen auch nicht immer die beste und weiseste Shot Selection, aber auf jeden Fall immer großes Theater. Und der passt halt nun mal sehr gut, glaube ich, nach New York und zum dortigen Publikum. Schwelli, hast du ein, zwei Begegnungen, wo du sagst, boah, erste Runde? Je nachdem, wann es terminiert ist, da würde ich mir dann wirklich den Wecker für stellen.
Ja, durchaus. Also diese Begegnung Bublik-Thiem finde ich schon sehr interessant, muss ich sagen. Rusubori gegen Rublev finde ich ist auch eine interessante erste Runde, wo ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, dass es da eine Überraschung geben kann, weil Rublev für mich in den nicht so ganz sattelfest wirkt. Ja, warte mal, lass mal nochmal gucken. Was habe ich mir sonst noch rausgesucht? Korda gegen Fuksovic finde ich nicht ganz uninteressant. Dann natürlich Tsitsipas gegen Raonic.
Oi, okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen, stimmt.
Ja, finde ich, ist ein Knaller. Ich finde Tsitsipas auch recht angreifbar im Moment. Tatsächlich spielt der Sieger daraus in der zweiten Runde dann höchstwahrscheinlich, weil der gegen Qualifikanten spielt, gegen Popyrin. Finde ich auch einen interessanten Weg sollte sich Tsitsipas gegen Raonic durchsetzen. Nicht so einfach. Danach wartet dann auch noch Eubanks da ziemlich nah. Also ich könnte mir vorstellen, dass Tsitsipas Schwierigkeiten bekommt in dieser ersten Woche. Muss ich da richtig durchbeißen? Ja, was habe ich noch? Das war's, glaube ich.
Ja, aber
So.
Du
Ja,
sprichst,
sag nur noch immer.
na, wobei du sprichst hier
Humbert gegen Berrettini sehe ich
ja,
gerade.
das
Ja?
ist ein schönes, da hast du
Finde
recht.
ich, ne? Also erstmal muss man sich daran gewöhnen, dass da nicht Matteo Berrettini der gesetzte Spieler ist. Von daher fällt es mir jetzt fast schwer zu sagen, was denn dann die Überraschung wäre, wenn der eine oder andere gewinnt. Ja, hast du
Ja,
noch was?
ich habe eine ganze Menge, die ich mir anschauen werde, aber ich überlege, ob Daniel eigentlich überhaupt noch ansprechbar ist, wenn hier seine Aufschlagasse in.
Ich sehe gerade Murray gegen Moutet. Mein
Ja,
Gott, das ist jetzt auch
siehst
so
du
ein
mal.
Ding.
Das wirklich, das ist durchaus sehenswert.
Ja.
Könnte aufgrund der Tatsache, dass es sich um Andy Murray handelt, vielleicht noch auf so etwas wie dem Grandstand stattfinden. Ansonsten, wenn es auf einem Nebenplatz ist, wird da bestimmt Bombenstimmung sein, könnte ich mir vorstellen. Und wie gesagt, bei Daniel mache ich mir so ein bisschen Sorgen, weil seine gesamten amerikanischen Aufschlagasse entweder noch auf Wildcards angewiesen sind, wie John Isner,
Der
oder
seine
hier,
Karriere beendet, ne?
der wahrscheinlich dort eins seiner letzten Matches spielen wird, oder eben Langzeitverletzte wie Riley Opelka gar nicht mehr dabei sind. Daniel, auf was vor dem Hintergrund, auf was freust du dich?
Ja, ist natürlich schon. Letzter Auftritt. Schauen wir mal, wie viele Matches das noch werden. Ja, ich wollte es gerade sagen, also für Raonic Popyrin würde ich mir natürlich den Wecker stellen, wenn das in der zweiten Runde was wird. Wobei, da könnte ich mir vorstellen, die spielen eher doch früh am Tag dann. Ja, also ich glaube, letztendlich haben wir da so die ähnlichen Matches im Auge. Also ich hätte da jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch gar nichts mehr zu ergänzen. Es ist eigentlich soweit alles, glaube ich, dazu gesagt worden.
Dann frage ich dich doch lieber gleich, wenn du dir die untere Hälfte anguckst, die sozusagen von unten angeführt wird von Novak Djokovic. Ich habe mir vorhin wirklich Mühe gegeben, aber ich finde keinen einzigen Spieler aus diesen 64 oder 63 verbleiben, wo ich mir auch nur annähernd vorstellen könnte, dass er Novak Djokovic ein Bein stellt auf seinem Weg ins Finale. Wirklich keinen. Und ich will den armen Spielern damit gar kein, kann ich Unrecht tun. Tommy Paul spielt eine tolle Saison. Allein ich sehe ihn nicht gegen Novak Djokovic drei Sätze gewinnen. Taylor Fritz ist außer Form, wird wahrscheinlich zusätzlich mit seinem USA-Druck entweder gleich gegen einen anderen Amerikaner, Steve Johnson, in der ersten Runde ausscheiden. Tsitsipas lässt sich neuerdings von Ladies irritieren, die ein Bienengeräusch imitieren, obwohl er an und für sich, als er nach Amerika rüber ist, beziehungsweise da in Los Cabos, was glaube ich, ein Hartplatzturnier, Vorbereitungsturnier gewonnen hat. Aber ich sehe keinen. Tiafoe ist sicherlich bei guter Stimmung in den USA immer einen Run Richtung Viertelfinale zuzutrauen. Und von der Papierform her würde dann Casper Ruud auf ihm warten im Achtelfinale und dann von unten kommt ein Holger Rune, der starke Verletzungssorgen hat derzeit. Also ein Tiafoe ist sicherlich ein Run Richtung Viertelfinale, vielleicht wenn es ganz gut läuft, auch Richtung Halbfinale zuzutrauen. Aber gegen Novak Djokovic in der Form, seht ihr irgendjemanden da?
Also
Also
ich
ich nicht.
nicht, nö.
Also dann sind wir
Auch
uns.
Tiafoe nicht.
Nee, gell?
Also ich halte den sogar eher für ein bisschen überschätzt. Also nicht falsch verstehen. Ich sehe den total gerne spielen und seine Art und so weiter auf dem Platz super, alles klar. Also sehr unterhaltsam. Aber ich finde auch aus seinem Sieg gegen Rafa Nadal wurde sehr, sehr viel gemacht. Also das war nicht der Nadal bei 100% und wahrscheinlich auch nicht bei 90%. Eher gar nicht bei 90%. Und ich sehe den nicht als Kandidaten dafür, Novak Djokovic zu schlagen oder gar ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen.
Nee.
Also absolut nicht. Tatsächlich sehe ich da im Moment keinen der vielen, ja auch hochgelobten Amerikaner, die so eine Stufe drunter stehen, entweder an der Schwelle zur Top 10 oder oder noch ein bisschen weiter hinten. Also viele Leute da mittlerweile, die da wieder etabliert haben. Jugendarbeit mit sehr viel Aufwand scheint sich da ja auszuzahlen, keine Frage. Aber so den, der da wirklich zum großen Schlag ausholt, zum Slam und einen gewinnt, sehe ich da im Moment zumindest auch nicht. Also keinen Tiafoe und auch keinen Fritz. Und Korda nach seiner Verletzung auch nicht.
Nein.
Wird schwierig.
Und deswegen zeichne ich für uns alle drei einfach hier schon mal den Novak Djokovic auf der einen Hälfte der Finallinie ein und frage euch natürlich genauso auch spiegelverkehrt in der oberen Hälfte, angeführt von Carlos Alcaraz. Die muss natürlich demzufolge irgendwo noch ein bisschen stärker bestückt sein, nachdem wir die unten angesprochen haben. Da hängt.
Darf ich noch einmal einhaken? Ich finde es total interessant und irgendwie auch tiefblickend, dass wir überhaupt nicht über Kaspar Ruud sprechen, der ja in letzter Zeit sehr regelmäßig in Grand Slam Endspielen aufgetaucht ist. Aber dem trauen wir eigentlich alle nicht so viel zu im Moment, oder?
Also es ist eine sehr gute Anmerkung von dir und es zeigt gleichzeitig natürlich auch die komplette Ungerechtigkeit und irgendwie auch Vermessenheit, denn wenn man nochmal auf den Draw guckt, dann wird ein Kaspar Ruud in Normalform auf Hardcourt hier gute Chancen haben, ins Viertel und auch ins Halbfinale einzuziehen. Nur man macht diese Tür sofort zu und damit die Würdigung der Leistung überhaupt in die zweite Woche, überhaupt in ein Viertelfinale etc. zu kommen, indem man sagt, ja gut, dann kommt der Joker und macht das Blatt. Also insofern, du hast vollkommen recht, ein Kaspar Ruud ist eben nicht nur auf Sand, sondern eben auch auf Hardcourt inzwischen einer, den du immer eigentlich unter den letzten vier, auf jeden Fall unter den letzten acht, auf der Rechnung haben kannst fast. Denn wenn ich mir sein Viertel ansehe, da sind jetzt also keine komplett unlösbaren Aufgaben dabei. Du sprachst es an, Sebastian Korda, verletzungsbedingt noch Nachholbedarf. Manarino ist jetzt auch kein Spieler, den Kaspar Ruud nicht schlagen könnte. Und
bitte? Mal drüber. Bitte?
Ja,
Adrian Manarino?
Ja, der ist Connoisseur der französischen Tennisschule, ist anwesend.
Ja, natürlich. Also das ist jetzt vielleicht meine subjektive Wahrnehmung.
Nein, du hast recht, das ist ein toller Spieler. Trotzdem wird Kaspar Ruud ihn wahrscheinlich schlagen, wenn er nicht vorher schon in der zweiten Runde gegen Richard Gasquet verliert. Also, aber wie gesagt, gute Anmerkung, Schwelli. Also Kaspar Ruud sicherlich immer ein Kandidat inzwischen, vielleicht nicht in Wimbledon, aber sonst ein Kandidat fürs Viertel- und Halbfinale. Aber der Joker ist eben da. Ne? Daniel, in der oberen Hälfte, nach deiner Erfahrung und Beobachtung die letzten Wochen, kriegen wir das Traumfinale Alcaraz gegen Djokovic oder sind da doch ein paar mehr Unwägbarkeiten oben zu erwarten für ihn?
Alcaraz gegen Djokovic? Ja, doch, glaube ich schon.
Also Daniil Medvedev ist mit Sicherheit, wenn es zum Halbfinale zwischen den beiden kommt, das kann so und so ausgehen, aber ich finde einfach Alcaraz und Djokovic spielen im Moment wie vorher die anderen drei in einer eigenen Liga für sich. Oder tippst du auf Medvedev, Schwelli?
Nee, im Moment ehrlich gesagt auch nicht. Alcaraz hat ja ein paar Sätze gelassen in den letzten Wochen, nicht immer durchgängig super gespielt, aber sich dann eigentlich immer durchgebissen. Gegen Joker hat es dann am Ende nicht mehr geklappt, wo er eigentlich auf der Siegerstraße war. Für mich wird dann im Endspiel zwischen den beiden, wenn es soweit kommen sollte, auch die Frage sein, ob Alcaraz vielleicht vorher zu viele Körner in irgendeiner Form lässt. Für mich, also mir geht es aber genau wie dir. Für mich spielen die im Moment ein bisschen besser als alle anderen. die jetzt auch wirklich weit davon entfernt sind, schlecht zu sein wie ein Medvedev, aber ich würde in dem direkten Duell im Moment auch pro Alcaraz mal tippen. Ich finde es aber sehr, sehr positiv. Du hast mich ja am Anfang schon gefragt, ob ich das fürchte oder so. Ich finde es vor allen Dingen sehr, sehr positiv für alle, die es gut mit Novak Djokovic halten. Weil dieser Verdacht oder dieser Vorwurf, der vielleicht mal über dieser Zeit jetzt hätte schweben können, wo Nadal praktisch kurz vorm Karriereende steht und nicht mehr spielt und Federer schon gar nicht mehr spielt, dass Djokovic jetzt praktisch ein paar Grand-Slam-Turniere auf dem Silbertablett geliefert bekommt und die dadurch jedenfalls bei Leuten, die eher für Rafael Nadal und Federer sind, dass das dadurch in irgendeiner Form entwertet wird, was ich nicht für Quatsch gehalten hätte, aber diese Vorwürfe werden mit Sicherheit gekommen. Die kann man getrost zu den Akten legen, weil er hat jetzt wieder einen Rivalen auf Augenhöhe, zumindest mal im Moment. Und ich bin auch überzeugt davon, dass Djokovic noch den einen oder anderen Slam auch an dem Alcaraz teilnimmt, holen wird. Ich sehe ihn sogar im Moment für die US Open so ein bisschen in der favoriten Stellung. Aber ja, also ich finde, das ist sehr schnell wieder ein sehr, sehr interessantes Duell an der Spitze, womit ich gar nicht so gerechnet hätte.
Total, total. Ich gehe da mit euch und mit dir und glaube, dass normalerweise, also bis heute Morgen hätte ich gesagt, ich sehe Alcaraz leicht im Vorteil, ganz leicht im Vorteil gegenüber Djokovic in einem Finale. Jetzt mit der Auslosung halte ich es für nicht ganz unwahrscheinlich, dass, wenn alles so nach Papierform läuft, dass Alcaraz mit Sinner im Viertelfinale und Medvedev im Halbfinale sicherlich Gegner hat, wo er am Ende, nicht sicherlich, aber Gegner hat, wo er am Ende als Sieger daraus hervorgeht, wo er aber gegebenenfalls dort ein oder zwei Sätze wird nicht liegen lassen, sondern abgeben müssen, die dann viel Kraft kosten, diese beiden Matches. Und dann könnte, gerade wenn man sich eben die Auslosung in der unteren Hälfte anschaut, wo ein, wie ich finde, vergleichsweise einfacherer Weg für Djokovic vorgezeichnet ist, dann könnte die Physis je nach Spielverlauf im Finale einen Ausschlag geben. Deswegen heute Morgen leicht Alcaraz, jetzt sage ich leichte Favoritenrolle für Djokovic. Daniel, siehst du das ähnlich?
Dass Djokovic der leichte Favorit ist? Nach letzten Sonntag, ne? lässt man sich da, glaube ich, schnell zu verleiten. Also die Frage ist ja so ein bisschen, wenn sie jetzt über 5 Sätze spielen, wird wahrscheinlich es auch wieder einfach am Ende so sein, dass so ein bisschen die Tagesform entscheidet, ne? Also dieses körperliche Segment auch, wo man ja auch dachte, dass das jetzt beim Finale so im ersten Satz dafür sorgt, dass das eigentlich ganz schnell entschieden ist und Alcaraz das Ding zieht. Also so würde ich ihn auch vorne sehen. Ich glaube, es wird aber letztendlich wirklich so ein Tagesform-Ding. Also wenn die aufeinandertreffen im Finale, wird das nicht in 3 Sätzen ausgehen.
Darauf können wir uns, glaube ich, einigen, Schwelle, oder?
Es würde mich jedenfalls sehr, sehr wundern, wenn das ein glattes Spiel gibt. Nee, also die beiden liegen sehr nah beieinander, leistungsmäßig, würde ich sagen. Und sie haben ja jetzt in den letzten beiden Aufeinandertreffen jeweils bewiesen, dass sie auch, wenn sie scheinbar, ich will nicht sagen aussichtslos, aber auf jeden Fall in den Hintertreffen sind und der schlechtere Spieler auf dem Platz sind. Das war ja Alcaraz in Wimbledon am Anfang definitiv. Und das war Djokovic ganz am Anfang in Cincinnati nicht, aber dann so Richtung Ende des ersten Satzes auf jeden Fall, dass sie da dann aber in der Lage sind, das immer auch nochmal zu drehen. Also sie sind beide, finde ich, vom Kopf her unglaublich stark und das macht das Ganze auch so interessant. Also man kann sich da nicht darauf verlassen, dass da einer nur irgendwie mal ein Sätzchen zwischendurch gewinnen werden muss und dann bricht der andere irgendwie vom Kopf her total weg. Das wird da unter normalen Umständen nicht passieren.
Insofern glaube ich, dass wir uns in knapp 2 Wochen auf ein weiteres tolles Finalwochenende werden freuen dürfen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren. Aber bis dahin jede Menge. Ich habe sie immer noch nicht durchgezählt. Irgendwann müsste ich diese Zahl mal auswendig lernen, wie viele Matches eigentlich insgesamt bei so einem Grand Slam Turnier gespielt werden. Auf jeden Fall auf jede Menge Tennis werden wir uns freuen können. Schwelli, du wirst das Ganze, wir haben es zwischen den Zeilen schon angesprochen heute bei den Sandplatzgöttern auf deinen entsprechenden Seiten, auf Facebook und auf Instagram, wieder schön begleiten. Ne? Gibst uns gute Zusammenfassung wahrscheinlich, insbesondere dann, wenn du aufgestanden bist.
Ja, es wird das volle Paket wiedergeben, was es, wie man es von den Sandplatzgöttern gewohnt ist, wenn man sie denn verfolgt.
Das ist schön. Und du hast es vorhin kurz gesagt, gibt es bei dir noch was zu gewinnen oder das durch? Gell?
Nee, leider ist das schon abgelaufen. Ah, okay. Man konnte tatsächlich insgesamt zehn Streaming-Pässe mit vollem Zugang bei mir gewinnen. Allerdings habe ich das
Hast du 9 selber genommen für dich, oder? 9 sind bei dir gelandet.
Ja, genau. Ich hab sehr viele Instagram-Accounts in den letzten Tagen erstellt. Nein, ich habe mir gedacht, ich beende dieses Gewinnspiel fairerweise, bevor das Angebot von Sport Deutschland abläuft, den Pass für 5 Euro weniger sich zu holen. Ich glaube, das war erst bis zum 20., aber ich glaube, das ist jetzt noch bis zum 27.,
also bis zum Sonntag.
Bis zum Sonntag möglich und diese Möglichkeit wollte ich denen, die nicht gewinnen, gerne offen halten und deswegen ging das Gewinnspiel bis gestern oder die Verlosung bis gestern und heute habe ich dann die Gewinner als Glücksfee gezogen und auch schon benachrichtigt.
Sehr schön, dann auch von Seiten der Tennisproleten herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Daniel, wir als Tennisproleten und du als hauptberuflicher Tennisbegleiter, du bist gut ausgestattet, ja? Du kannst alles sehen oder sollte sportdeutschland.tv, um sie hier noch einmal zu nennen, dir nicht auch noch ein paar schicken?
Nö, habe ich alles schon erledigt selbst.
Hast du es selber erledigt, ja. Ja, also ganz normal. Deine Gebühr überwiesen.
Genau, ja. Ich werde nicht in Großbritannien residieren oder in den USA, so wie man es ja bei anderen Grand Slams manchmal macht.
Okay. Also insofern würde ich sagen, ich danke euch beiden ganz herzlich. Dank euch draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es uns, was wir besser machen können. Ihr erreicht uns unter Tennisproleten auf Instagram, Facebook und Twitter/X. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt für unser grandioses Tippspiel zu News Open, auch das könnt ihr noch tun bis Sonntag. Seid gerne dabei. Und oder schreibt uns eine Mail an kontakt@tennisproleten.de. Jetzt wünsche ich euch allen ganz, ganz viel Spaß, tollen Sport bei den US Open. Dir, Schwelli, ganz herzlichen Dank für dein Gastspiel, so heißt das. Ja.
Thank you for having me, wie der US Open Connoisseur sagt.
Ja, der französische Connoisseur zieht sich jetzt zurück, ja, zu seinem Streichkonzert. Ich mache den Heavy Metal an, ja, stimme ich auf die US Open ein. Und Daniel, du kannst schon mal das Popcorn bereitstellen. Ich glaube, wir können uns freuen auf 2 tolle Wochen. Insofern viel Spaß, macht's gut, bis kommende Woche und tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.